Ich habe mir vorgenommen, über Himmelfahrt zu predigen. Und ich lese uns den Predigtext vor. Der steht, das sind die letzten 10 Verse im Lukas-Evangelium, ganz hinten. Wer die Bibel dabei hat, Lukas-Evangelium, drittes Evangelium, drittes Buch im Neuen Testament und ganz hinten letzte Seite, kurz vor Johannes 1. Dann sagte Jesus zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt, und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihm nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Vor 3 Tagen war Himmelfahrt am Donnerstag. Es gibt so allerlei christliche Feste, die überliefert werden. Also ich meine so Kirchensonntagsnamen wie Rogate oder Ex-Audi, wie es heute heißt. Das merkt sich ja kein Mensch. Aber es gibt ja so Feste, die behält man. Weihnachten, ja, das war doch der Tag mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken und dem Weihnachtsmann. Und Ostern, da bevölkern Osterhasen die Vorgärten. Aber Himmelfahrt, was ist denn das? Himmelfahrt, das klingt ein bisschen nach Peterchens Mondfahrt oder nach NASA und so Raumfahrtprogrammen. Aber damit hat es gar nichts zu tun. Gagarin, der russische Kosmonaut, der als erster Mensch im Weltall war, vor 46 Jahren, der tat dann sehr überrascht, als er zurückkehrte und sagte den Reportern, er hätte Gott nicht gesehen da draußen. Ich glaube, er hat da etwas missverstanden. Himmelfahrt, da können die Leute heute so wenig mit anfangen, dass sie ihn sogar durch den berüchtigten Vatertag ersetzt haben. Stand wohl auch in der Zeitung, was da wieder los gewesen ist und dass die Polizei einen ziemlich beschäftigten Tag gehabt haben, hier und anderswo in Deutschland. Dabei finde ich eigentlich Vatertag gar nicht so schlecht. Vatertag fast noch besser als Himmelfahrt. Das Wesentliche aber ist, dass Jesus an diesem Tag zum Vater gegangen ist. Also man müsste vielleicht sagen, Christi Vatertag. Das wäre wunderbar. So würde ich mir das wünschen. Denn Himmelfahrt kann man missverstehen, aber Christi Vatertag, das kann man nicht missverstehen. Und wir? Was können wir mit Christi Vatertag anfangen? Ich weiß es nicht. 40 Tage ist Jesus bei den Jüngern bei verschiedenen Anlässen begegnet. 40 Tage nach Ostern. Und die Bibel berichtet, dass mehr als 500 Personen den Auferstandenen gesehen haben. Das ist eine ganze Menge. Nicht als Vision, sondern so leibhaftig, wie ihr mich jetzt vor euch seht. So haben sie Jesus gesehen. Er ist wirklich auferstanden. Nicht als ein Gespenst, sondern mit einem richtigen Körper. Und dann, als diese 40 Tage um waren, ich habe es vorgelesen, führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Betanien. Da erhob er die Hände, um sie zu segnen, und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Das ist eine eigenartige Geschichte. Da möchte man bei verweilen und man möchte so mit sich selber oder vielleicht auch mit anderen diskutieren, wie soll das denn möglich gewesen sein? Das kann ich mir aber doch nicht vorstellen. Und ich kann mich erinnern, als Student war ich einmal in einem Gottesdienst, wo der Pfarrer über diesen Text gepredigt hat und eigentlich hat er die ganze Zeit über nur versucht zu begründen, wie das wohl möglich gewesen ist. Und ich bin ziemlich leer nach Hause gegangen. Denn ich glaube, das ist nicht die Hauptsache. Lukas, der uns die Geschichte berichtet, macht auch nicht den leisesten Versuch, das zu erklären, wie das möglich ist. Er beschränkt sich darauf, das zu tun, was ein guter Zeuge tut, nämlich das aufzuschreiben, was er gesehen hat, beziehungsweise er ist ja Protokollant, er war selber nicht dabei, das aufzuschreiben, was ihm Zeugen bezeugt haben, was sie wirklich mit eigenen Augen gesehen haben. So war es. Die Frage, wie ist das passiert, muss uns in eine Sackgasse hineinführen. Da bleiben wir dran hängen. Da verbeißt man sich wie die Forelle in den Haken. Es hilft nicht weiter. Fest steht jedenfalls, es geht hier überhaupt nicht um Raumfahrt. Es geht darum, dass Jesus von der uns zugänglichen Welt, die wir so mit unseren Sinnen wahrnehmen können, mit unseren Ohren, mit unseren Augen, hinübergewechselt ist in die unsichtbare Welt, die uns nicht zugänglich ist, in die Welt Gottes, zu Gott selber. Und dann passiert etwas, was ich fast noch merkwürdiger finde, als dieses, dass er den Jüngern irgendwie entschwand. Nämlich, wie die Jünger hier reagieren, was die hier machen. Wenn man Abschied nehmen muss, dann ist es doch eigentlich etwas ganz schön Trauriges. Die Thompsons natürlich, vor einigen Wochen hier Abschied genommen haben, fand ich das ziemlich traurig. Und den Thompsons ist es ja auch nicht anders gegangen. Das ist schon was. Jesus geht endgültig weg, nach all dem, was sie miteinander erlebt haben. Der Verfolgung und nach den Wundern, die sie erlebt haben, nach all dem, was Jesus ihnen erzählt hatte. Sein ganzes Leben hat er mit ihnen geteilt und jetzt ist er weg. Aber die Himmelfahrt Jesu war gar nicht traurig. Gar kein bisschen traurig. Nein, denn es heißt ja, sie aber warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott. Wenn damals einer seiner Freude in Jerusalem Ausdruck verleihen wollte, wo ging er da hin? Da ging er in den Tempel. Da konnte man das am besten. Und so sind sie in den Tempel gegangen. Jesus geht. Und seine Freunde, sie freuen sich. Die Zeit zwischen Christi Vatertag und Pfingsten war eine Zeit großer Freude. Vielleicht ist es nicht zufällig, dass Jesus nach 40 Tagen zum Vater geht. Woran erinnert uns die Zahl 40? Richtig, an die Wüstenwanderung. Nach 40 Jahren der Wanderung durch die Wüste kommt das Volk Israel in das gelobte Land hinein, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Jesus geht und sie freuen sich. Eine fröhliche Zeit, warum? Ich möchte eigentlich zwei Antworten nur geben darauf. Es gibt sicher noch mehrere, aber ich möchte zwei geben. Es ist so eine Freude bei ihnen aufgekommen, weil Jesus alle Herrschaft gegeben ist. So wie wir es in dem letzten Lied vorhin zum Ausdruck gebracht haben. Ihm ist alle Herrschaft gegeben. Sie wussten schon, dass es passieren würde. Sie wussten es, sie waren vorbereitet. Gleich nach seiner Auferstehung ließ Jesus durch Maria von Magdala den Jüngern die Nachricht zukommen. Ich fahre auf zu meinem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus war nur auf die Welt gekommen, um die Menschen aus der allergrößten Not zu befreien. Er ist nicht gekommen, um hier sesshaft zu werden. Er ist nicht gekommen, um hier ein Reich zu gründen, einen Staat, einen super-mega-Staat mit ganz vielen Soldaten und so. Er ist nur gekommen zu retten. Es war seine Mission, mit den allergrößten Leiden fertig zu werden. Jesus musste zum Vater zurückkehren. Der Vater wollte es so. Es war Gottes Wille. So hatten es die Propheten schon vorausgesagt. Darauf weist Jesus hier hin, in diesem letzten Wort an seine Jünger. Und er macht dadurch deutlich, es läuft alles nach Plan. Bitte macht euch keine Sorgen. Keine Abweichung vom Plan. Alles im grünen Bereich, würden wir heute sagen. Alles im grünen Bereich. Beim Vater im Himmel sein ist der beste Ort auf der ganzen Welt. Da hat er einen besonderen Platz. Er ist nicht nur irgendwie beim Vater, sondern wie es im Glaubensbekenntnis der Christen heißt, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Das ist ein besonderer Platz. Also euer Platz hier ist eigentlich nicht besser als der Platz, auf dem euer Nachbar sitzt. Alle Plätze sind gleich gut. Aber zur Rechten Gottes des Vaters sitzen, das ist etwas Besonderes. Das ist ein etwas altmodischer Ausdruck dafür, dass Jesus über alles herrscht. Alles ist ihm untertänig. Die einen leben bewusst unter der Herrschaft Jesu, viele von uns tun es hier. Im vergangenen Jahr sind in unseren Bundesgemeinden 2300 Menschen getauft worden. Sie haben sich damit bewusst unter die Herrschaft Jesu Christi gestellt. Aber abgesehen von diesen 2300 und all den anderen, die Jesus als ihren Herrn bekennen, gibt es Millionen und Abermillionen Menschen, die auch, allerdings unbewusst, unter der Herrschaft Jesu leben. Ja, auch die Tiere und die Pflanzen und die ganze Schöpfung, alles ist Jesus untertan. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Nichts und niemand kann das in Frage stellen. Seit Christi Vatertag ist klar, dass Jesus Gott ist. Und deswegen beten sie ihn hier an. Sie tun was ganz Normales. Sie freuen sich und sie beten ihn an. Seit Himmelfahrt, seit Christi Vatertag ist er der Herr. Seit Himmelfahrt wird er angebetet. Ich habe während der Bundeskonferenz die Predigt hier vorbereitet. Und das hat so einige Nachteile, weil man so mit anderen Gedanken voll ist und man hat auch nicht so, Internet hatte ich sowieso auch nicht und nix. Aber da sind ja andere Kollegen und die kann man fragen, was würdest du denn sagen? Und ich habe da einen getroffen, der hat mich mal getraut vor fast 18 Jahren. Und wir kamen so ins Gespräch und er fragte mich, was machst du so? Ja, ich bin gerade dabei, die Predigt noch vorzubereiten für Sonntag. Oh, sagt er, ist aber schlecht. Ja, worüber predigst du denn? Ich sage, ich habe mir mal vorgenommen, mal ausnahmsweise über Himmelfahrt zu predigen. Er zog also seine Stirn in Falten und dann meinte er, oh, das ist aber eine schwierige Kiste. Denn was kann man da aus diesem Himmelfahrtstext so Praktisches rausziehen? Ja, dachte ich so, ja, kann sein. Praktisches kann man da gar nicht viel rausziehen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass man gar nicht immer aus allem was Praktisches rausziehen muss. Das muss gar nicht immer sein. Manchmal ist es schon schön, wenn ich über etwas staunen kann und es mich verändert, mein Denken verändert. Das wäre schon was. Wenn es nur mein Leben verändert, wenn es nur unser Leben verändert, wenn ihm alle Macht gegeben ist. Ihr denkt ruhig mal an so Machtträger, die alle so Macht haben jetzt im Leben, in eurem Leben, in euren Bezügen. Die Europäische Zentralbank hat Macht, der Präsident von sowieso hat Macht, euer Arbeitgeber hat Macht, ganz viele in eurem Leben haben Macht. Aber alle üben nur Macht aus unter der Macht Jesu. Euer Herr hat alle Macht. wie ganz anders lässt sich das da eigentlich leben, ohne dass man groß irgendwie was Praktisches daraus ziehen muss. Wie ganz anders lässt sich das leben? Es gibt Politiker oder bedeutende Persönlichkeiten, die sich mit Bodyguards umgeben, die engagieren so Leute, die sie schützen. Man sieht das manchmal so im Fernsehen. Und meistens schaffen die das auch, sie zu beschützen. Manchmal klappt das auch nicht. Jetzt stellt euch vor, Jesus, unser Herr, dem ist viel mehr Macht gegeben als so ein Bodyguard. Oder sagen wir mal 100 Bodyguards. Wesentlich mehr. Und er ist unser Herr und er hat gesagt, er lässt uns nicht im Stich. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In welcher Geborgenheit darf ich da sein? Jesus sagt gar nicht viel. Er segnet und dann verschwindet er. Es kommen kaum praktische Anweisungen, keine Belehrung, außer dass seine Freunde doch in Jerusalem bleiben sollen und warten sollen. Das ist alles. Wenn Jesus zum Vater geht, dann lasst uns ihn doch anbeten. Lasst uns das realisieren. Ihm ist alle Macht gegeben. Und wir erkennen das an und wir freuen uns darüber und wir bekennen das auch miteinander. Wir wollen uns bewusst machen, dass er die größte Macht auf der Welt ist und wir sollten uns ihm unterstellen. Und das findet dann auch seine Form. Das können Gebete sein, vielleicht ein Psalm. Andere gehen auf die Knie oder werfen sich auf den Boden oder. Und dann gehen sie in fröhlicher Stimmung nach Jerusalem, in dem Wissen, nun muss doch alles gut werden. Es muss zu einem guten Abschluss kommen. Wissen wir das auch? Dass alles zu einem guten Abschluss kommen muss? Wenn wir es wissen, prägt uns das auch, unser Denken, unser Bewusstsein, dieses Bewusstsein der Größe Jesu. Wir können von Jesus nicht groß genug denken. Das macht Himmelfahrt immer wieder mal deutlich. Von Jesus können wir nicht groß genug denken. Er war damals groß und er ist heute noch und er wird wiederkommen und er wird seine Herrschaft für alle sichtbar aufrichten. Dann wird keiner mehr ihn unbewusst unter seiner Herrschaft leben, sondern alle werden bewusst unter seiner Herrschaft leben. Es ist Freude da, weil Himmelfahrt für Jesus Aufstieg bedeutet und nicht Abstieg. Es ist aber auch eine andere Freude da, eine Vorfreude. Vorfreude ist manchmal viel schöner als die Freude selber. Jemand hat mal gesagt, ein Tod muss man sterben. Und so ist es auch. Ein Tod muss man sterben, entweder körperlich oder geistlich. So. Und jetzt geht Jesus körperlich weg, er kommt aber dafür geistlich. Er schickt seinen Heiligen Geist. Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich gehe. Er lässt seine Leute nicht sitzen. Er sendet den Tröster. Und er ist viel intensiver bei uns, als er das körperlich bei seinen Jüngern sein konnte. Im Heiligen Geist ist er selber bei uns, nur auf eine völlig andere Art und Weise. Als Jesus ein Mensch war, hat er Großes vollbracht. Viele bemerkenswerte Geschichten und Berichte im Neuen Testament. Nur er konnte nicht überall gleichzeitig sein. Er war immer nur an einem Ort. Es waren so 12 Leute um ihn herum. Die hat er intensiv erreicht, aber so über diesen Kreis hinaus wurde es dann immer dünner. In Menschengestalt konnte er die Menschen auch nur sehr begrenzt erreichen. Zwar waren sie sehr, hat sie das nicht losgelassen, was er gesagt hat und getan, aber wenn man sich einmal so die Jünger anguckt, wie sie sich entwickeln über die Zeit und wie sie selbst ganz zuletzt noch so Sachen vom Stapel lassen, wo wir denken, also so viel über Persönlichkeiten wie Genghis Khan stehen sie nicht. Streiten sich um Rangfolge, wünschen sich, dass Gott es Schwefel vom Himmel regnen lässt, um eine Stadt zu zerstören. Das ist alles nicht sehr beeindruckend und nicht sehr mutmachend. Eine Veränderung setzt da ein, wo der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist hat die Kraft, Menschen zu verändern. Sie von innen her zu verändern, nicht von außen, von innen. Er ist die Quelle echter Liebe. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen, schreibt der Apostel Paulus einmal. Und das ist kein anderer Ausdruck als eben für den Heiligen Geist. Jesus ist bei mir in seinem Heiligen Geist. Ist das was Praktisches? Ich weiß es nicht. Das ist mir auch egal. Es ist vielleicht ganz sicher nicht praktisch, aber es macht nichts. Hauptsache, es verändert mein Leben. Also, Christi Vatertag, ich fasse zusammen, kann uns richtig froh machen und uns Impulse zur Anbetung geben, denn erstens, jetzt sitzt Jesus zur Rechten Gottes des Vaters. Ihm ist damit alle Macht gegeben im Himmel und auch hier bei uns auf der Erde. Und zweitens, jetzt kann der Heilige Geist kommen, der uns eine Gemeinschaft mit Jesus ermöglicht, wie es vorher keinem auf der ganzen Welt gegeben war. Amen.